Willkommen zur Bibelstunde in Aidlingen. Sie alle, die Sie schon oft hier waren. Und vielleicht ist jemand unter uns, der heute zum ersten Mal da ist. Herzlich willkommen. Auch die Eltern mit ihren Kleinen oben im Mutterhaus bei der Übertragung. Wir beginnen, indem wir gemeinsam unseren großen Gott loben und einstimmen in das Lied »Du meine Seele, singe wohlauf und singe schön«, Nummer 49. Und wir singen die Strophen 1, 2 und 5 bis 7. 1, 2 und 5 bis 7. Wir haben heute Besuch in der Bibelstunde von Herrn Konrad, Herr Schwalb und Herrn Reuter vom Gideonbund. Schön, dass Sie bei uns sind und Sie werden uns jetzt aus Ihrem aktuellen Erleben erzählen, Herr Konrad und Herr Reuter.
Ja, das mit dem aktuellen Erleben, das trifft insofern zu. Wir sind nämlich auch in unserer Arbeitskleidung hierher gekommen. Normalerweise laufen die Gideons sonst immer geschniegelt und gebügelt rum, Anzug und Krawatte und was weiß ich. Aber entsprechend dem Dienst, den wir machen, sind wir hier in dieser einfachen Kluft gekommen. Der Werner Reuter, er kommt übrigens aus Gültstein, er geht immer wieder auf die Autobahnraststätten. Und wenn ich sage immer wieder, fast täglich auf die Autobahnraststätten, und er wird nachher dazu noch was sagen. Ich persönlich, ich bin öfters in den Schulen zugange und da passt es heutzutage auch nicht mehr mit Krawatte und was weiß ich wie, sondern da geht es auch ein bisschen lockerer zu. Und wenn ich sage Schule, dann sind es eben die Schulen hier im Umkreis. Also wir, ich bin ja, komme aus Herrenberg und da sind es natürlich in erster Linie Schulen in Herrenberg und Umgebung, aber auch mal darüber hinaus. Ja, jetzt Stichwort Gideons. Die Gideons sind also die Leute, die Bibeln vor Ort bringen. Und wenn ich von Bibel rede hier, dann sind es typischerweise zunächst mal die Hotelbibel. Die hat jeder wahrscheinlich schon mal in einem Hotelzimmer gesehen, dreisprachig. Dann hier auch speziell für Krankenhaus, Altenheim und so weiter. Da haben wir einen Großdruck, eine Großdruckbibel. Und Bibel heißt bei uns, bei den Gideons hier in Deutschland auch immer Neues Testament, damit das Ganze ein bisschen leichter greifbar ist. Neues Testament, Großdruckbibel. Dann bringen wir als Gideons die Bibel noch zu den jungen Leuten in erster Linie. Einmal hier die grüne Schulbibel oder dann hier diese braune Bibel, die ist für das persönliche Weitergeben gedacht. Wenn man irgendjemand, ob das nun der Postbote ist oder der Trankwart, wenn man dem eine geben will, dann kann man ihm die da schenken. So haben wir verschiedene. Es gibt dann noch weiße, die kriegt das Pflegepersonal und was weiß ich. Also wir sind da in der Richtung, sind wir flexibel. Ja, dann gehen die Gideons, ich sagte schon, ins Krankenhaus. Wir haben hier, was Krankenhäuser angeht, haben wir eine recht günstige Situation seit einiger Zeit. Wir konnten nämlich mit dem Krankenhaus, mit diesem Südwestbund, Westverbund heißt es da, Krankenhausverbund, da gehören ja viele Krankenhäuser hier in der Umgebung dazu. Und da konnten wir mit der Leitung von diesem Krankenhausverbund konnte man eine Regelung treffen, dass wir in jedes Krankenzimmer eine Bibel bringen können. Und deswegen werden Sie also hier in der Gegend, wenn Sie in ein Krankenzimmer gehen, werden Sie sehr wahrscheinlich so eine Bibel vorfinden in jedem Zimmer. Das klappt also ganz gut. Da sind wir auch froh, dass uns da die Tür geöffnet wurde. Dann haben wir hier aber auch noch wir als Böblinger Gideon-Gruppe sind aber auch immer wieder noch zugange in Heimsheim bzw. in Rottenburg im Gefängnis. Das gehört auch mit dazu, die Justizvollzugsanstalten, da sind wir also immer wieder. Und da ist die Besonderheit, dass wir, wenn wir hinkommen, da fragen wir also mit dem Anstaltsgeistlichen und so, sind wir da immer in Kontakt und hören, was wird denn verlangt zurzeit von Sprachen, von den Sprachen her. Und dann nennt er uns so und so viele Sprachen. Und dann gucken wir, dass wir da dann auch die entsprechenden Bibeln oder Testamente mitbringen, damit jeder Insasse dann eben auch eine Bibel in seiner Sprache, in seiner Muttersprache vorfindet. So funktioniert es also. So, und jetzt der Werner Reuter. Er war lange Jahre bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart. Er war lange Jahre Rettungssanitäter bei der Rettungsflugwacht, kam in aller Welt umeinander und hat auch immer wieder irgendwelche Transporte, Hilfstransporte in den damaligen Osten durchgeführt als Lkw-Fahrer und hat bei der Gelegenheit mitgekriegt, wie das Leben eines Fernfahrers aussieht. Das war noch vor Jahren, als es noch dann die Grenze gab zum Ostblock hin, war es ja noch problematischer, was die Grenzen eben, den Grenzübertritt angeht. Aber er hat gesehen, dass die Fernfahrer also teilweise ein sehr beschwerliches Leben haben, wenig zu Hause sind, kaum soziale Kontakte haben, auch in keine Kirche und so kommen. Und das war ihm damals ein Anliegen, als er da immer wieder unterwegs war. Und als er dann pensioniert wurde vor 6 Jahren oder 8 Jahren, das ist auch schon wieder lang her, also da hat er dann gesagt, wenn er jetzt pensioniert ist, dann will er immer wieder auf die Autobahn gehen und will den Lkw-Fahrern eine Bibel bringen. Er hat damals zu seinem Geburtstag Geld gesammelt, hat dann einen guten Betrag gekriegt und hat dann Bibeln da besorgt und die verteilt und dies und das. Und dann hat er aber sehr schnell gemerkt, dass er sehr viele Bibeln braucht in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Und so kam er erst als Pensionär dann zum Gideonbund und hat gesagt, ich will Mitglied werden, damit ich auch Bibeln kriegen kann. So, und seitdem ist er also fast täglich unterwegs. Werner, jetzt bist du dran.
Also seit 8 Jahren machen wir das, fast 8 Jahre machen wir das. Und haben jetzt in 33 Sprachen haben wir die Bibel. Also so viele Sprachen brauchen wir auf den Rastplätzen für die Fernfahrer. Und jetzt haben wir in den 8 Jahren ungefähr, also etwas über 20.000 Bibeln verteilt in den Sprachen. Und das Finanzieren ist ja auch ein Problem. Ich habe damals 3.000 Euro gehabt und auch war das immer ein Vierteljahr weg, die 3.000 Euro. Und das ist so, wir haben eine super Gideon-Gruppe. Wir haben eine ganz gute Gideon-Gruppe im Bezirk Böblingen und die bezahlen das. Also mit den Finanzen haben wir bisher noch gar nie Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt, also wenn es irgend geht, gehen wir täglich dort nach. Außer Samstag, weil die Fernfahrer, die samstags dort sind, die sind auch sonntags dort. Die dürfen ja nicht fahren und dann dürfen sie erst Sonntag abends ab 22 Uhr dürfen sie wieder fahren. Und da haben wir natürlich auch ganz tolle Begegnungen. Und da ist so, dass 80% die Bibel ganz gern nehmen. Also das glaubt man heute bei den Fernfahrern. Das ist ein viel besseres Publikum wie die mit dem PKW. Da hat man viel, viel mehr Ablehnung. Die sind viel dankbarer. Und immer wieder sagt auch mal einer, komm mal rein, erzählen wir mal etwas davon. Und verdienen den sie im Durchschnitt auch ganz, ganz wenig. Auch die vom Ostblock, da hat es viele, die zwischen 400 und 600 und 700 Euro verdienen im Monat. Also, und die müssen dort leben, die können also auf den Parkplätzen in keine Gaststätte zum Essen gehen. Die essen oft neben ihrem Lastzug, machen sie ihr Essen und essen da für sich. Die sich immer zusammenschließen, oder viele schließen sich zusammen, meistens die, wo die gleiche Sprache sprechen, und dann sie sich da Essen zubereiten. Und jetzt habe ich vielleicht noch ein paar Beispiele, was wir so erlebt haben in der Zeit. Also einer hat mir kürzlich erzählt, dass ich ihm hinter drei gerannt bin vor 4 Jahren und er wollte die Bibel gar nicht, hat es genommen. Und jetzt hat er mir sie gezeigt, ganz zerflattert. Also er hat jetzt da fest drin gelesen und habe gesagt, gibst du mir wieder eine neue. Und da ist auch, einer hat mir gesagt, wir sind doch nur der letzte Dreck. Überall sind wir nur im Weg, wo wir kommen. Wenn wir zu den Firmen kommen, sind wir im Weg, weil jetzt kommt der auch noch und will da abladen oder aufladen. Und wir wollen doch jetzt Feierabend. Oder auf der Autobahn sind sie im Weg, mit der Polizei haben sie Schwierigkeiten. Die Autofahrer, denen sind sie auch ein Dorn im Auge. Und mit den Rastplätzen ist es so, wenn sie abends nach der Fünfe kommen, kriegen sie oft gar keinen Rastplatz mehr. Dann müssen sie 2, 3 Rastplätze weiterfahren, dann sind sie Zeit überzogen, werden von der Polizei gestraft. Also das ist ein ganz harter Job. Das ist also nicht das, was man sich da vorstellt. Es gibt ja viele junge Leute, die sich das so abenteuerlich vorstellen. Das ist aber gewiss nicht der Fall. Und jetzt im Frühjahr habe ich einen Geschäftsmann getroffen. Also der hat auch gerade da geparkt, wo die Fernfahrer waren. Und ich denke, der mit seinem großen Mercedes, dem gebe ich auch eine. Und dann hat er gesagt, das ist aber toll. Er hat eine große Firma gehabt mit 400 Leuten und die hat er letzte Woche abgegeben. Und dann hat er gesagt, jetzt werde ich mich darum kümmern, dass ich weiß, um was sich dreht, also wenn ich sterben muss. Ja, und mit der Polizei, wir fahren ja oft auf den Rastplätzen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe öfters ältere Leute auch dabei, die mir da helfen oder die auch mitgehen. Wir gehen immer zu zweit. Und das ist manchmal ganz schwierig, weil die Fernfahrer, die sind nicht vorne runter. Und wenn wir da vorne vorbeilaufen und die fahren weg, dann sehen die uns nicht. Also wenn man da so lange das macht, das ist gerade auch ein Wunder, dass noch nichts passiert ist. Gerade mit den älteren Leuten, die hopfen halt manchmal weg, aber da sind wir froh, dass es bisher ohne Unfall abgegangen ist. Und mit der Polizei haben wir überhaupt keine Probleme, das ist auch ein Wunder. Weil wir fahren ja auf den Rastplätzen, wir fahren dann runter und fahren gegen die Richtung wieder zurück. Also da gibt es eigentlich keine Regelung, dass man das nicht darf, aber das ist... Die Leute, die schütteln den Kopf, wenn wir da immer dagegen fahren. Aber da ist auch noch nie was passiert und die Polizei lässt uns in Ruhe und die sagen auch nichts. Und die kriegen, also fast jeder Polizist, der da kommt von der Autobahnpolizei, die haben fast alle schon eine gekriegt. Und einmal sind wir beide nicht angeschnallt gewesen, haben sie uns erwischt. Dann haben sie gesagt, ich hielt ja sowieso bloß gut. Ihr braucht nicht angeschnallt sein. Ja, ihr habt halt ein großes Gottvertrauen und dann haben wir gar keine Strafe zahlen müssen. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der da mitmachen will. Also wir gehen immer auf die Rastplätze, da Schäbuchraststätte, jeden Mittag. Wenn jemand mitmachen will, ihr seid alle herzlich eingeladen. Also wir haben großen Mangel an Leuten, die da uns mithelfen. Und das ist auch zum eigenen Segen. Das ist nicht so, dass man da bloß... Ein Dienst tue, das ist auch für euch selber zum eigenen Segen. Es ist auch manchmal so, dass ich auch manchmal nicht so richtig will. Oder denke, Mensch, jetzt habe ich so viel Geschäft, jetzt muss ich da auch noch gehen. Also das ist einem wirklich zum eigenen Segen. Auch wenn man sich da überwindet. Ich habe noch eine kleine Firma nebenher und drehe und fräse. Und für die, die ich schaffe, die wissen, dass das mir das Wichtigste ist, dass ich dort nachgehe. Und die wissen, dass sie in der Zeit... dass sie da von mir nichts haben können, egal wie viel Geschäft dass sie da haben. Und wichtig ist auch, dass man da in der Fürbitte an uns dran denkt. Vielen Dank.
Jawohl. Und ich will bloß noch eins ergänzen. Man muss also nicht erst Rentner sein, bevor man bei den Gideons mitarbeiten kann, sondern wir suchen auch ein paar jüngere Leute. Es wäre also auch nicht verkehrt, wenn wir da ein paar Leute noch kriegen, weil es ist schon die Gefahr, dass die Gruppe sonst ein bisschen überaltert, gell? Und da müsste man also ein bisschen Gas geben, dass da wieder was losgeht. So viel. Und jetzt bedanken wir uns, dass wir hier über die Gideon-Arbeit was sagen konnten. Und wir freuen uns, wenn also auch hier von dieser Gemeinde oder Gemeinschaft da dafür gebetet wird.
Herzlichen Dank. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir so sehr danken für diese Arbeit der Gideons Und dass auf diese Weise dein Wort in die Hotelzimmer kommt und in die Altenheime und in die Krankenzimmer, aber auch in die Gefängnisse. Und wir möchten dir so danken auch für diesen Dienst an den Autobahnraststätten und für all die Möglichkeiten und Begegnungen, wo Menschen dein Wort in die Hand gedrückt bekommen. Danke, dass du diese Begegnungen selber vorbereitest und dass du es bist, der über deinem Wort wacht. Und danke, es kommt ganz gewiss nicht leer zurück. Und wir sind so froh, dass du heute Nachmittag hier bist. Du bist der lebendige Herr und dafür beten wir dich an. Amen. Und der Sonntag heute, Rogate, der heißt ja auch Betet. Und das hat mich so froh gemacht, die Verheißung, die, der Wochenspruch, der über dieser Woche steht, dass ganz sicher kein einziges Gebet bei Gott im Papierkorb landet. Im Psalm 66, Vers 20 steht, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und dazu passt der Chorus, die Güte des Herrn hat kein Ende. Nummer 110, wir singen diesen Chorus zweimal durch. Seit mehr als 4000 Jahren sind echte Perlen bekannt und beliebt. Perlen, echte Perlen sind ein unverfälschtes Naturprodukt aus der Tiefe. Die Heimat der Perlenaustern sind die Muschelbänke am Meeresboden, nahe der Küste in einer Tiefe von 15 bis 20 Metern. Ihre Entstehung ist ein einziges Wunder. Die Perlenauster ernährt sich von dem Plankton. Das sind all die freischwebenden Lebewesen und Algen, welche die Strömung ihr über ihre Kiemen in ihr Inneres reinspült. Darin ist alles enthalten, was die Auster zum Leben braucht. Und nun kann es sein, dass auf diese Weise ein Fremdkörper, zum Beispiel ein Sandkorn, in ihr Inneres dringt. Das verletzt die Auster. Sie ist krank und bekommt schwerste Koliken. Mit aller Kraft setzt sie sich gegen den Eindringling, den sie nicht verdauen kann, zur Wehr. Und gleichzeitig muss sie gezwungenermaßen mit ihm leben. In ihrem Schmerz bildet sie Perlmutt, mit dem sie den Fremdkörper umhüllt. Der Grundstein für eine Perle ist gelegt. Bedingt durch den immer wieder neu aufflammenden Schmerz, durch immer neue Koliken, produziert die Perlenauster neues Perlmutt. Wieder und wieder hüllt sie den Fremdkörper damit ein, bis schließlich, ja, über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine Perle entstanden ist. Je größer, farbenprächtiger in den Tönen, Champagnerfarben bis Aprikot, Rosa und Schwarz. Ebener und schimmernder eine Perle ist, umso höher steigt ihr Wert. Viele Perlentaucher in der Südsee riskieren dafür ihr Leben, wenn sie ohne Sauerstoffflasche in eine Tiefe von bis zu 20 Metern tauchen, um die Muscheln und ihr kostbares Innenleben an die Oberfläche zu holen. In dem geheimnisvollen tiefen Glanz kann man sein eigenes Spiegelbild erkennen. Daran erkennt man die echte Perle. Eine hochkarätige Perle der edelsten Art begegnete mir in Psalm 130. Dieser Psalm gehört zu den Stufen oder Wallfahrtsliedern, den die Festbesucher kurz vor dem Einzug in den Tempel anstimmten. Nicht jubelnde Freude im Blick auf den Festgottesdienst und die Begegnung mit Gott ist der Inhalt dieses Gebetsliedes, sondern ein tiefes Gefühl der Verlassenheit. Die Beter befinden sich in großer innerer Bedrängnis. Das wird schon an den Überschriften der verschiedenen Übersetzungen deutlich. Vielleicht hat jemand von Ihnen eine Bibel dabei und kann uns seine Überschrift lesen. Aus tiefer Not, so hat es die Luther-Übersetzung. Ich habe auch ein Warten auf den Morgen gefunden. Oder ein Wallfahrtslied, ein Stufenlied. Die gute Nachricht überschreibt Gebet in tiefster Not. Und in der Übertragung Hoffnung für alle steht ein Stoßseufzer. Herr, ich bin völlig am Ende. Dieses Gebetslied, bei dem die Tiefe das Schlüsselwort ist, möchte ich jetzt lesen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren auf die Stimme meines Flehens lauschen. Wenn du, Herr, Sünden zurechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Ich warte mit Zuversicht auf den Herrn. Meine Seele hofft, und ich vertraue auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ein Wächter auf den Morgen wartet. Israel, vertraue auf den Herrn, denn beim Herrn ist Gnade und völlige Erlösung. Und er wird Israel von allen seinen Sünden erlösen. Vielleicht ist gerade heute jemand unter uns, dem es ähnlich zumute ist. Es gibt verschiedenste Arten von Tiefen, die nach uns greifen und die uns verschlingen wollen. David spricht in seinen Psalmen wiederholt von tiefen Erfahrungen. Im Psalm 18, Vers 5 und 17 bis 19 bekennt er: Ich war in Lebensgefahr. Der Tod drohte mich zu verschlingen wie eine mächtige Woge. Der Herr streckte mir seine Hand von oben entgegen und er riss mich aus den tosenden Fluten. Der Herr hielt mich fest und half mir aus Angst und Gefahr. Er befreite mich. So viel bin ich ihm wert. Im Psalm 42, Vers 8 gesteht David: Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Im Psalm 69, Vers 2 und 3 schreit er: Rette mich, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Die Fluten kennzeichnen Bedrängnis und Verderben, Angstzustände und das Gefühl des völligen Verlassen und Ausgeliefertseins sind die Folge. Jenseits von Eden lauern mannigfaltige Tiefen. Das Leid in seinen verschiedensten Ausprägungen sperrt sein Maul weit auf und möchte einen mit aller Macht verschlingen. Sind Erschütterungen durch Katastrophen und Verluste, die über ein Leben hereinbrechen, oder nicht enden wollende Krankheitsnöte? Enttäuschungen, nagende Sorgen und vieles mehr. Wer kennt nicht den gefährlichen Sog von Missverständnissen, Anfeindungen und Verleumdungen von Menschen? Der Sog hat einen in seiner Gewalt und zieht einen unweigerlich in die Tiefe. In welch eine Tiefe kann das Gemüt einen führen, wenn die Seele in die Tiefgarage fährt und alle Lichter auszugehen scheinen? Der Himmel scheint leer und bleiern. Friedrich Schiller nennt die größte Tiefe beim Namen. Er sagt: Der Übel größtes aber ist die Schuld. In diese schaurigen Tiefen stürzt die Sünde, und manchem ist dabei zumute wie Jona, den das Ungeheuer in die Tiefe taucht, immer tiefer und tiefer hinab in die Finsternis. Im Bauch des Fisches bekennt er: Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Alle Arten von Bedrängnissen, die in unser Leben hineingespült werden und uns in die Tiefen ziehen, verletzen und verursachen brennende Schmerzen. Man weiß nicht mehr aus noch ein und kann nur noch stammeln: Herr, ich bin völlig am Ende. Es ist die Geburtsstunde der Perle. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit: Die Tiefe lehrt mich beten. Es ist ein Kennzeichen der Tiefe, dass sie alles, was sie in ihrem Schlund hinabzieht, zum Verstummen bringt. Man höre und staune. Nun ist da einer, der in seiner grenzenlosen Not und Bedrängnis, kaum seiner Sinne mächtig, trotzdem aus der Tiefe zu Gott schreit. Aus der Tiefe rufe ich: Herr, zu dir, dem Allmächtigen, dem Lebendigen, dem Ewigen. Der gellende Hilferuf gilt allein Gottes Herz und Ohr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren auf die Stimme meines Flehens lauschen. Der Gebetsschrei gleicht dem Perlmutt, das die Muschel im Schmerz produziert und mit dem sie die Not, die in ihr Leben eingedrungen ist, umkleidet und fest umschließt. Spörtchen schreibt: Mitten in den übermächtigen Fluten lebte und kämpfte das Gebet. Ja, die helle Stimme des Glaubens übertönte selbst das Gebrüll der Wogen. Unser Beten ist nie echterer Art und nie annehmbarer bei Gott, als wenn es aus den schlimmsten Lagen zu Gott emporsteigt. Tiefe Fluten erzeugen tiefe Andacht. Wenn du in die Tiefe geführt wirst, so glaube, dass der Wille des Herrn sei, dass er dich aus der Tiefe wieder herausziehen wolle. Wer in den Tiefen betet, den können sie nicht verschlingen. Wer aus den Tiefen zu Gott schreit, der wird bald auf Höhen singen. Hans-Peter Reuer berichtet aus einer tiefen Erfahrung, 1989 habe ich die Leitung auf dem Tauernhof in Schladming übernommen. Wenig später bekam ich im Gesicht und am ganzen Körper eine Entzündung der Haut. Ich konnte nicht mehr in die Sonne gehen. Bisher war ich 9 Jahre als Skilehrer dem Sonnenlicht ausgesetzt und hatte damit nie Probleme. Viele Arztbesuche, die viel Geld verbrauchten, folgten. Mit Cortison wurde es ein wenig besser. Doch letztendlich konnte kein Arzt helfen. Ein ganzes Jahr konnte ich nur mit einer Gesichtsmaske das Haus verlassen. Ich konnte nichts mehr tun, nicht mehr mit den Gästen Skifahren, nicht mehr predigen. Die Nase war dick angeschwollen und mit Flüssigkeit gefüllt. Meine Frau lernte zu der Zeit noch Krankenpflege. Sie bekam einen unguten Ausschlag am ganzen Körper und besonders an den Händen. Im letzten Ausbildungsjahr musste sie wegen einer Desinfektionsmittelallergie abbrechen. Nachts um 2 Uhr saßen wir noch im Wohnzimmer. Wir kratzten uns, bis es blutete. Unter Tränen fragten wir uns, was sollen wir tun? Wir setzten uns hin und begannen schließlich, Gott zu danken. Ich bin bis heute dankbar, dass wir Gott gedankt haben. Denn es ist diese Zeit, diese 2 bis 3 Jahre, wo es relativ intensiv war und wir Gott kennengelernt haben wie nie zuvor. Wir fanden eine Nähe zu Gott wie nie zuvor in unserem Leben und danach. Rückblickend kann ich sagen, es war die Zeit, in der Gott uns zugerüstet hat für unseren Dienst. Ich wusste, wenn Gott es will, er könnte uns ja in einer Sekunde heilen. Für Gott ist das kein Problem. Mein Gesicht wurde geheilt, Hannelore nicht. Seit dieser Zeit ist mir ein Wort von Spörtchen kostbar. Ich fürchte, dass all die Gnade, die ich in meinen sorgenfreien, angenehmen und glücklichen Stunden empfangen habe, einen Penny wiegt. Aber das Gute, das ich empfangen habe durch Leiden, Schmerz und Trauer, ist nicht berechenbar. Was schulde ich nicht dem Hammer und dem Schmiedstock, dem Feuer und der Feile in meinem Leben? Anfechtung und Leid sind die wertvollsten Einrichtungsgegenstände in meinem Haus. Ich habe beten gelernt und ich habe Gott kennengelernt wie nie zuvor. Soweit Hans-Peter Reuer. Der Beter in Psalm 130 erkennt sich im Licht Gottes. Das tut weh. Der Schmerz, den diese Not verursacht, wird mit einer neuen Schicht Perlmutt umgeben. Ich komme zum zweiten Punkt. In der Tiefe wird offenbar, wer ich in Wirklichkeit bin. Ein eingefleischtes Eckel. Und gar nicht so anständig und lammfromm, wie es nach außen hin den Anschein hat. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Jeder hat seinen speziellen Stammbaum mit seinen persönlichen Schlagseiten, der zurückführt bis Adam. Unsere Sünden sind nicht nur Schwächen, sondern Missetaten, Verschuldungen. Sie sind Verkehrungen des Geraden und Guten zum Krummen. Das tiefe Bewusstsein der Sünde und der Verlorenheit ist's, das den Beter in solche Tiefen gestürzt hat. Sünde trennt immer von Gott. Wird Gott sie tilgen oder aufbewahren? Manfred Siebald fragt, nimmst du mich noch einmal an. Herr, ich hab so viel getan gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Und Siegfried Fied singt, du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich sehe, wer ich bin. Doch Herr, du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Wir merken, dieser Psalm ist völlig zeitlos und immer brandaktuell. Die Tiefe der menschlichen Verlorenheit und der Reichtum des göttlichen Erbarmens kommen ergreifend zum Ausdruck. Aus diesen Tiefen vermag kein Mensch den anderen zu retten, auch nicht sich selber. Das ist die erschreckende, heilsame Bilanz, wenn Gottes Licht in unser Leben fällt. Solche schmerzvollen Zeiten sind nicht die schlechtesten Zeiten, sondern überaus heilsame. Dieser Schmerz produziert eine neue Schicht Perlmutt. In der Tiefe erkenne ich, dass ich den Heiland brauche. Das ist mein dritter Punkt. Die Perlmuttschicht, die sich neu bildet und die die Perle ganz fest umschließt, vergrößert und noch kostbarer macht, ist das kleine Wörtlein denn. Denn bei dem Herrn ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Bei dem Herrn ist die Vergebung, bei ihm allein. Und das einzig und allein durch das Lamm, über dem der Israelit die Schuld bekennen durfte und das stellvertretend dafür starb. Das wusste der alttestamentliche Beter. Während einer Mahlzeit wurde Martin Luther von Studenten gefragt, welche Psalmen denn die allerbesten seien. Und darauf gab er zur Antwort die Psalmen des Paulus. Seine Tischgenossen waren erstaunt. Sie drangen in ihn und wollten wissen, wie heißen denn diese Psalmen, die der Paulus geschrieben hat. Und er erwiderte Psalm 32, Psalm 51, Psalm 130 und Psalm 143. Erklärend fügte er hinzu, in der Tat kommen in Psalm 130 die Verdammlichkeit des natürlichen Menschen, die Freiheit der Gnade und das geistliche Wesen der Erlösung zu wahrhaft paulinischem Ausdruck. Dieser Psalm ist einer der erlesensten und wichtigsten Psalmen, der den Hauptartikel unserer Lehre, die Rechtfertigung, behandelt. Denn bei dem Herrn ist die Vergebung. Von Helmut Lamperter habe ich mir ein paar Zeilen aufgeschrieben. Aus dem Offenbarungswort Gottes ist diese Gewissheit geschöpft. An die Gnadenzusage des Herrn klammert sich der Beter. Sie gibt ihm den Mut, aus der Tiefe heraus zu ihm zu rufen, obwohl ihm eigentlich die eigene Sünde den Mund verschließen müsste. Die Vergebung ist und bleibt ein unbegreifliches Wunder. Wir finden sie in keiner anderen Religion oder Ideologie. Das ist es, was die Bibel wie ein roter Faden durchzieht und was der Apostel Paulus rühmt. Und das deshalb, weil der Sohn Gottes von ganz oben aus der Herrlichkeit bis in die tiefsten Tiefen kam. Wir können ja gar nicht ermessen, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Alle Höllen und Todesmächte und der ganze Abgrund menschlicher Bosheit und Grausamkeit, menschlicher Dummheit und Heuchelei, menschlicher Überheblichkeit und menschlicher Verführungskunst, das abgrundtiefe Leid und zuletzt der Tod griffen nach ihm um ihn zu verschlingen. Es war grauenvoll. Und als Jesus dann in tiefster Seelennot zu seinem Vater schrie, da benutzte er nicht mehr die vertraute Anrede, Abba, Vater. Aus der Tiefe schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ging in die tiefste Gottverlassenheit. Es schien, als würde die Finsternis ihren Sieg davontragen. Nein, sie hat nicht den Sieg davongetragen. Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Und Paulus bekennt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diese rettende Botschaft brauchen wir bis zu unserem letzten Atemzug. Prälat Schäffbuch berichtet aus seiner schweren Krankheitszeit, dass ihn ein Bibelwort aus seiner Angst herausholte. Er hat gedacht, ich bin doch gar nicht gewürdig, die Auferstehung der Toten und jene Welt zu erlangen. Mir war bewusst geworden, wie oft ich Jesus betrübt hatte, den heiligen Gott entehrt, Menschen wehgetan. Wie oft wollte Gott in mein Leben hineinwirken, wo ich gemeint habe, ihn nicht zu brauchen. Wie oft habe ich mir selbst gedient und eben das getan, was mir Spaß machte und was ich mir wünschte. Von Würdigkeit konnte da nicht mehr viel die Rede sein. Aber dann traf mich gleich doppelt das Wort, dass Gott sogar Zweifler endlich mit Ehren annimmt, dass Jesus Sünder annimmt, dass wir einander annehmen sollen, wie uns Christus angenommen hat, nämlich als Unwürdige. Die Vergebung ist eine Macht, die von Gott ausgeht. Sie kommt aus seinem heiligen Herzen. Nur er allein kann sie einem zusprechen. O Wunder, neuer Perlmutt bildet sich. Die Tiefe, die lehrt mich aufs Wort merken. Ich warte mit Zuversicht auf den Herrn. Meine Seele hofft und ich vertraue auf sein Wort. Achtmal ist in diesen wenigen Versen vom Herrn die Rede. Und jetzt vom Warten. Warten tut weh. Menschen, die an Krankenbetten Wache halten, wissen das. Der Beter in diesem Psalm hofft und harrt einzig und allein auf den Herrn. Etwas Besseres gibt's wohl nicht. Corrie ten Boom hat gesagt, du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Und Spörtchen sagt, wenn er sich mir kundtut, wird es für mich nichts mehr zu warten geben. Aber bis er mir zur Hilfe erscheint, muss ich weiter warten, die Hoffnung festhalten, auch in den Tiefen. Er ist es wert, dass wir auf ihn warten. Es lohnt sich wahrlich. Schon das Warten ist uns heilsam und nützlich. Die wahren Glieder des Gottesvolks sind stets harrende, wartende Leute gewesen. Einst harrten sie auf das erste Kommen des Herrn und jetzt warten sie auf seine Wiederkunft. Das Gebet aus den Tiefen hat sie zubereitet zum geduldigen und gläubigen Harren. Und die Kraft zum Warten kommt einzig und allein durch die Verbindung mit Jesus Christus selber und seinem Wort. Die Bibel ist ja voll solcher Perlen, die plötzlich aufstrahlen. Gott hat so viele Möglichkeiten, wie er in unser Leben sein neuschaffendes Wort hineinspricht. Martin Luther jubiliert, und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, soll doch mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch auf dieser Erde. Die Sehnsucht nach völliger Erlösung ist es, die Perle zuletzt mit einer reinen und geheimnisvoll leuchtenden Perlmuttschicht umgibt und sie ganz besonders kostbar macht. Die Tiefe bewahrt mich, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verliere. Israel, vertraue auf den Herrn, denn beim Herrn ist Gnade und völlige Erlösung, und er wird Israel von allen seinen Sünden erlösen. Diese Worte decken alle Sünde zu. Sie füllen allen Mangel aus. Es reicht aus für jeden Einzelnen von uns. Gott gibt über Bitten und Verstehen nicht ärmlich und kärglich. Nie und nimmer hätte der Sänger und Beter unseres Psalms dieses Kleinod gefunden, wenn er nicht hätte in die Tiefe tauchen müssen. Der treue Gott wird die Seinen aus all ihren vielen Nöten und Tiefen erlösen. Diesem Tag gehen wir ganz gewiss entgegen. Ein Ausleger meint, alle unsere Maße versagen, wenn wir diese Tiefe und Höhe messen wollen. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Bis dahin dürfen wir es mitten in den Tiefen mit Martin Luther halten. Als er auf der Feste Coburg vom Teufel hart angefochten wurde und in großer Not war, sagte er zu denen, die um ihn waren: Kommt, lasst uns dem Teufel zum Trotz vierstimmig den Psalm singen: Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Der Psalm holt aus den Tiefen heraus. Und mit Erstaunen stellt man fest, der Psalm ist nicht nur ein Notschrei aus der Tiefe, sondern ein rechtes Lied im höheren Chor. Ein Gloria in Excelsis Deo. Er bereitet auf die Begegnung mit Christus vor. Und von dieser Warte aus gesehen, bedeuten die Tiefen keinen Verlust, sondern reichen Gewinn. Davon spricht das Lied: Dir, Herr, sei das Lob, das aus der Tiefe zu dir dringt, das wir nun gemeinsam singen, Nummer 76. Ich habe noch einiges Ihnen abzukündigen. Schön, dass Sie heute da waren. Und nächste Woche ist wieder Bibelstunde. Da kommt Herr Dr. Murdoch vom Albrecht-Bengel-Haus aus Tübingen zu uns. Und in 2 Wochen läuft bereits das Pfingstjugendtreffen auf Hochtouren. Auf dem Gebet liegt eine große Verheißung, und ohne Gebet läuft nichts. Vielen Dank, dass Sie bereits im Vorfeld im Gebet hinter diesem großen Unternehmen stehen. Draußen liegen noch Gebetsbriefe aus. Da werden Sie für jeden Tag genauestens informiert. Dann weiß man und kann man ganz gezielt beten und ist eigentlich schon mitten in den Vorbereitungen mit drin. Dann ist vom 15. bis 19. in Villingen Platz frei für eine Gruppe. Da hat eine große Gruppe abgesagt. Vielleicht ist einer unter uns, der mit seiner Gruppe eine Freizeit plant oder erkennt jemand, der einen Platz sucht, dann ist er bei uns am richtigen Ort. Und es ist auch immer was, wenn man heimkommt. Da ist schön, wenn man was mit heimbringt. Kinder fragen ja meistens die Eltern, hast du uns was mitgebracht? Und vielleicht sind es auch liebe Angehörige oder Kranke, die auf einen Gruß von innen warten. Das brandneu von den Marburger Medien die Karte über das Wunder der Perle herausgekommen. Wir haben es ihnen am Ausgang ausgelegt. Gegen eine Spende, der Herstellungspreis beträgt 80 Cent, dürfen Sie gerne diese Karten mit nach Hause nehmen als Gruß. Und für das Opfer für den heutigen Sonntag, das bekommen die Brüder vom Gideonbund mit, für ihre Arbeit, das sie dann am Ausgang einlegen. Und nun wird uns noch Schwester Christa Weig für ihre Einsätze, ihre Gebetsanliegen nennen und sagen.
In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich wandle es jetzt etwas ab, in Aidlingen, in Württemberg und in ganz Deutschland. Und weil wir das ernst nehmen, geht hin in alle Welt, gehen wir mit einem Team von Schwestern, von 6 Schwestern, jetzt in dieser Woche zum Deutschen Evangelischen Kirchentag nach Dresden mit unserem Infostand. Ich habe ja selber in 4 Jahre lang in Dresden gearbeitet, in Sachsen gearbeitet. Wir haben dort ein dreifältiges Anliegen. Wir wollen Christen ermutigen auf ihrem Weg mit Jesus. Wir wollen Nichtchristen einladen zum Glauben an Jesus. Und wir wollen darstellen, was Jesus im Rahmen unserer Schwesternschaft, unserer Arbeit tut. Wir haben Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils 8 Stunden Einsatz am Stand von 10:30 bis 6:30, Vor- und Nachbereitungen auch. Wir haben 5000 kleine Geschenke mit Worten, die zu Herzen gehen und mit einem Gutschein. Wir haben über 2000 Bibellesezettel Zeit mit Gott und noch vieles andere. Bitte beten Sie mit, dass viele von den 100.000 Dauerteilnehmern und Tausenden von Tagesgästen auch bei uns im Bereich Glaube und Theologie vorbeikommen. Das ist das eine Anliegen, unser Einsatz mit dem Infostand. Und das zweite Anliegen habe ich eingepackt in einen Stoff, den ich aus Benin in Westafrika mitgebracht habe vor 2,5 Jahren. Morgen in 3 Wochen, Sie haben es im Freundesbrief schon gelesen, Anfang März oder im Februar. Morgen in 3 Wochen fliege ich nach Benin. Dort wird am 25. Juni, das ist ein Samstag, Ulrike Haider von der DMG das Neue Testament in der Sola-Sprache an die Volksgruppe der Sola übergeben. Sie hat die Sprache analysiert und eine Schriftsprache draus gemacht und nun das Neue Testament im Team übersetzt. Und diese Feier findet am 25. Juni statt. Also das ist nur eine deutsche Bibel, aber das wird das Neue Testament für die Sola-Christen sein. Und auch hier bitte ich Sie, dass Sie nicht nur mich im Gebet begleiten auf dieser Reise, in der ich auch viele Besuche machen werde, sondern dass auch dieser Tag unter seinem Segen steht, Frau Haider viel Hilfe noch in der Vorbereitung erfährt. Und es ist ja Regenzeit in Benin, in Westafrika. Wir wären natürlich froh, wenn in diesem klitzekleinen Dorf in Anandana, in dem viele Sola wohnen, die kommen aus Togo und Benin, wenn es an diesem Tag kein Regentag wäre. Sie rechnen mit 500 Gästen. Und man muss alles herbringen. Es ist wirklich ein Dorf im Busch. Bitte beten Sie mit. Ich denke, Sie wissen selber, was da nötig ist. Vielen Dank.
Und Herr Jesus, hab so Dank, dass wir uns an dich wenden dürfen. Und du bist mit keinem Anliegen überfordert. Du legst es auch nicht ad acta und lässt es auf keinen Fall im Papierkorb verschwinden. Wir möchten dir so von ganzem Herzen danken, dass du im Vorfeld hier bist, bis in alle Einzelheiten und Kleinigkeiten hinein im Blick auf das Pfingstjugendtreffen. Danke, Herr, dass du weißt, was hier gebraucht wird, was jeder Einzelne braucht, der mitarbeitet, und jeder Einzelne, der herkommt und der darauf wartet, dass du ihm begegnest. Und wir möchten dir auch so sehr danken, dass du am Kirchentag in Dresden mit Schwester Christa und den anderen Schwestern dabei bist. Und Herr Jesus, du könntest sie erreichen, gerade auch durch einen Gutschein vom Bibellesezettel, und stärken im Vertrauen zu dir. Und Herr Jesus, danke, dass Saatzeit ist. Und danke, Herr, dass du auch weißt um das Neue Testament in der Sola-Sprache. Danke, dass dieses Neue Testament jetzt übergeben werden kann. Und danke, dass du diesen 25. Juni vorbereitest. Es ist ein großer Tag für dieses Volk. Danke, Herr, dass du dein Wort an ihnen segnest, auch Ulrike Heider segnest. Und danke, Herr, dass wir uns jetzt einfach alle, so wie wir hier sind, uns dir anbefehlen dürfen. Und danke, dass du uns begleitest, jeden in sein Zuhause und in all das, was dieser Sonntag noch bringt. Danke, dass du dein Antlitz über uns leuchten lässt und dass du uns gnädig bist und dass du uns beschenkst mit deinem Frieden. Amen. Ja, Ihnen noch einen frohen Sonntag. Kommen Sie gut nach Hause und eine ganz getroste neue Woche.